Manchmal fühlen wir uns innerlich, als hätte sich der Himmel über unserem Leben zugezogen, die Freude ist weg, Gebet fällt schwer und Gottes Nähe scheint fern. Häufig haben sich dann kaum wahrgenommene Dinge zwischen uns und den Herrn geschoben, ein liebloses Wort, eine hartnäckige Haltung, ein ungeklärter Konflikt. Die Bibel zeichnet ein eindrückliches Bild, über den Häuptern der lebendigen Wesen erstreckt sich ein fester, klarer, kristalliner Himmel, und über diesem Himmelsgewölbe steht ein Thron. Dieses Bild hilft zu verstehen, wie eng ein gereinigtes Gewissen, ein klares geistliches Klima und Gottes herrschende Gegenwart zusammengehören, persönlich wie auch im Gemeindeleben. Ein klares Gewissen und der kristallene Himmel. Ein kristallener Himmel über unserem Leben ist kein poetisches Bild, sondern eine geistliche Wirklichkeit. Hesekiel sieht ein festes, klares Gewölbe über den Häuptern der lebendigen Wesen und darüber den Thron Gottes. Wo nichts zwischen Gott und den Seinen steht, ist die Atmosphäre transparent, leicht und tragfähig. Die Schrift verbindet diese Klarheit eng mit dem Zustand unseres Gewissens. Paulus sagt, deswegen übe ich mich auch darin, allezeit ein Gewissen ohne Anstoß Gott und den Menschen gegenüber zu haben. Ein solches geübtes Gewissen ist wie ein innerer Himmel ohne Schleier, Gottes Licht fällt ungehindert hinein, und seine Stimme ist nicht fern, sondern nah und verständlich. Sobald dagegen Verdammnis, Unfrieden oder eine hartnäckig festgehaltene Sache auf dem Gewissen liegt, verdichtet sich gewissermaßen die Luft, Gebet wird mühsam, die Freude verliert ihre Frische, und die Nähe des Herrn fühlt sich gedämpft an. Als Christen brauchen wir ein Gewissen ohne Anstoß, wenn wir vor dem Herrn einen klaren, kristallinen Himmel haben wollen. Sobald Verdammnis oder ein Anstoß auf unserem Gewissen liegt, wird unser Himmel sofort bewölkt, verdunkelt und neblig. In solchen Zeiten sollten wir unser Versagen und unsere Sünde dem Herrn bekennen und seine Vergebung sowie die Reinigung durch sein kostbares Blut empfangen. Dadurch wird unser Gewissen gereinigt, so dass es ohne Anstoß ist. Dann haben wir wieder einen klaren Himmel und eine ungedrückte Gemeinschaft mit dem Herrn, ohne dass irgendetwas zwischen uns und ihm steht. Bemerkenswert ist, wie sensibel die Schrift an dieser Stelle ist. Sie kennt nicht nur grobe Verfehlungen, sondern auch kleine Schatten, ein nicht zurückgenommenes hartes Wort, eine kultivierte Bitterkeit, ein verschwiegenes Unrecht. Solche Dinge erscheinen vor Menschen marginal, aber vor Gott beschweren sie den Himmel über uns. Der Weg zurück zur Klarheit ist nicht kompliziert, aber er geht immer durch das Licht. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und unmittelbar zuvor heißt es, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander, und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Wo Gott uns im Gewissen anrührt, ist das kein kaltes Urteil, sondern eine Einladung in dieses Licht. Er zeigt nicht, um zu entmutigen, sondern um zu reinigen, nicht, um uns unter einer dunklen Wolkendecke stehen zu lassen, sondern um den Himmel über uns wieder klar und weit zu machen. Diese innere Klärung bleibt selten privat. Ein Herz, das vor Gott transparent ist, wirkt wie ein Fenster, durch das sein Licht in Beziehungen und in das Gemeindeleben hineinleuchtet. Wo Gläubige mit einem gereinigten Gewissen zusammenkommen, verändert sich die geistliche Atmosphäre, Gebet ist nicht mehr eine Pflichtübung, sondern ein freies Atmen, das Wort Gottes trifft nicht auf verschlossene Abwehr, sondern findet Anknüpfungspunkte. Konflikte werden nicht unter dem Teppich gehalten, sondern im Licht der Gnade behandelt. Die Vision des klaren Gewölbes in Hesekiel erhält so eine ganz praktische Dimension, unter einem geklärten Himmel kann der Herr seiner Gemeinde nahe sein, ohne ständig gegen verborgene Widerstände anreden zu müssen. Und jeder leise Hinweis des Heiligen Geistes, dass unser Himmelswetter umzuschlagen droht, ist gerade darin Trost. Gott hat uns nicht der Bewölkung überlassen, sondern ruft uns beständig in die Freiheit eines reinen Gewissens und eines weiten, hellen Himmels über unserem Leben. Deswegen übe ich mich auch darin, allezeit ein Gewissen ohne Anstoß Gott und den Menschen gegenüber zu haben. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander, und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Der Gedanke eines kristallklaren Himmels über unserem Leben lädt ein, das Gewissen nicht als lästigen Störenfried, sondern als kostbares Sinnesorgan für Gottes Nähe zu verstehen. Wer diese innere Wachheit schätzt, beginnt die feinen Regungen des Geistes ernst zu nehmen, bevor der Himmel sich verdichtet. Das befreit aus der Angst vor Enthüllung und führt in einen Lebensstil der schnellen, schlichten Ehrlichkeit vor Gott und Menschen. So wächst eine stille, aber tiefe Zuversicht, über meinem Tag steht kein bleierner Himmel, sondern ein von Christus gereinigtes Firmament, unter dem Gottes Gegenwart, seine Leitung und seine Freude Raum gewinnen. Der Thron über dem klaren Himmel. Die Vision Hesekiels entfaltet eine auffällige Ordnung, zuerst das ausgebreitete, klare Gewölbe und dann oberhalb des festen Gewölbes, das über ihren Häuptern war, der Thron. Der Thron steht nicht einfach irgendwo im Unbestimmten, sondern über einem geklärten Himmel. So wird deutlich, dass Gottes Regierung und seine Gegenwart unlösbar zusammengehören und zugleich an die Transparenz zwischen ihm und seinem Volk gebunden sind. Der Thron ist das Zentrum des Universums, alles, was besteht, steht letztlich unter diesem einen Ort der Autorität. Doch für den Glaubenden wird dieser kosmische Thron zu einer sehr persönlichen Realität, wo der Himmel im Gewissen klar ist, erfährt er die Gegenwart des Herrn als königliche, ordnende, schützende Nähe. Immer wenn in unserem christlichen Leben und in unserem Gemeindeleben ein so klarer Himmel vorhanden ist, haben wir auch den Thron, der über diesem klaren Himmel ist. Der Thron ist das Zentrum des Universums und dort ist der Herr. Wir reden oft von der Gegenwart des Herrn, aber wir müssen erkennen, dass die Gegenwart des Herrn immer mit dem Thron verbunden ist. Das trägt eine feine Spannung in sich. Auf der einen Seite ist die Gegenwart Gottes tröstlich, mild, heilend. Auf der anderen Seite ist sie niemals losgelöst von seinem Thron. Wenn Christus in unserer Mitte ist, kommt er nicht ohne seine Herrschaft. So erklärt sich, warum seine Nähe zugleich so süß und so ernst sein kann. Das Evangelium berichtet, wie Jesus seine Jünger zusammenruft und ihre Vorstellungen von Größe korrigiert. Ihr wisst, dass die Fürsten der Heiden über sie herrschen und dass die Großen Amtsgewalt über sie ausüben. Unter euch soll es nicht so sein, sondern wer immer unter euch groß werden will, soll euer Diener sein, und wer immer unter euch der Erste sein will, soll euer Sklave sein. Der Thron über dem klaren Himmel widerspricht aller menschlichen Herrschsucht. Er offenbart eine andere Art von Autorität, nicht drückend von oben, sondern dienend aus der Nähe des Gekreuzigten. Im Alltag gewinnt diese Sicht eine sehr konkrete Gestalt. Wer unter dem Thron lebt, spürt nicht zuerst äußeren Druck, sondern eine innere Begrenzung, die liebevoll, aber unnachgiebig ist. Ein Satz ist fast ausgesprochen, und doch legt sich ein stilles Nein auf das Herz. Ein Plan scheint schlüssig, aber ein leiser Widerstand bleibt. Manchmal wird eine längst vorbereitete Reaktion im letzten Moment verwandelt, weil der Herr als Regent im Inneren das letzte Wort behält. Diese Art von Herrschaft ist die Würde des christlichen Lebens, es ist nicht sich selbst überlassen, sondern eingebunden in das sanfte, aber feste Regiment Christi. Im Gemeindeleben wird das sichtbar, wo Leitung nicht durch Lautstärke, Durchsetzungskraft oder bloße Position wirkt, sondern durch geistliches Gewicht. Menschen, die selbst unter dem Thron stehen, müssen ihre Autorität nicht behaupten, sie gehen voran in einem Geist des Dienens, und gerade darin wird etwas von der königlichen Gegenwart Christi spürbar. Ein solcher Thron über einem klaren Himmel schafft keine Atmosphäre der Angst, sondern einen Raum, in dem Vertrauen, Ordnung und echte Freiheit zusammenfinden. Wer sich dieser himmlischen Ordnung öffnet, entdeckt nach und nach, dass Gottes Thron nicht gegen ihn, sondern für ihn ist. Unter diesem Thron verliert Willkür ihren Platz, aber die Sicherheit wächst, dass das eigene Leben nicht mehr dem Chaos ausgeliefert ist. Es ist ein großes Geschenk, im Bewusstsein zu leben, über mir steht der Thron der Gnade, vor dem derselbe Christus sitzt, von dem es heißt, das ganze Haus Israel wisse darum mit Gewissheit, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Wer unter diesem Thron lebt, wird nicht kleiner gemacht, sondern in eine neue, dienende Würde hineingenommen, in der Gottes Wille nicht mehr nur Thema, sondern tragende Realität des Alltags wird. Und oberhalb des festen Gewölbes, das über ihren Häuptern war. Jesus aber rief sie zu sich und sagte, ihr wisst, dass die Fürsten der Heiden über sie herrschen und dass die Großen Amtsgewalt über sie ausüben. Die Einsicht, dass die Gegenwart des Herrn immer Thronpräsenz ist, verändert den Blick auf innere Begrenzungen und Korrekturen. Sie erscheinen nicht mehr als bloße Hemmungen, sondern als Ausdruck einer königlichen Fürsorge, die unser Leben ordnet und bewahrt. So wird das Bewusstsein für den Thron zu einer stillen Freude, ich stehe nicht unter anonymer Macht, sondern unter der Herrschaft dessen, der sein Leben für mich hingegeben hat. In dieser Atmosphäre gewinnt Dienerschaft eine königliche Note und Gehorsam verliert seinen Beigeschmack von Zwang. Er wird Antwort auf eine Gegenwart, die zugleich majestätisch und vertraut ist. Wenn der Himmel die Erde berührt, Gottes Thron und sein Ziel mit uns. In der Vision Hesekiels stehen die lebendigen Wesen auf der Erde, während über ihren Häuptern der klare Himmel und darauf der Thron sichtbar ist. Himmel und Erde sind nicht mehr getrennte Bereiche, sondern durch diese Wesen miteinander verbunden. Von ihnen her gewinnt der Thron Gottes auf der Erde Gewicht. Was im Himmel fest und unverrückbar ist, wird durch Menschen, die unter einem klaren Himmel leben, in ihrer Umgebung wirksam. Die Schrift zeichnet dieses Geheimnis an unterschiedlichen Stellen nach. Als Mose und Aaron vor dem murrenden Volk stehen, heißt es, da fielen Mose und Aaron auf ihr Angesicht vor der ganzen Versammlung der Gemeinde der Söhne Israel. Äußerlich sehen wir zwei Männer, die sich zu Boden werfen. In Wirklichkeit aber beugen sich Menschen unter den Thron, und gerade dadurch kommt Gottes Herrschaft in eine chaotische Situation hinein. Aus dem, was hier dargestellt wird, erkennen wir, dass der Thron in den Himmeln durch und mit den lebendigen Wesen auf die Erde übertragen wird. Mit ihnen und durch sie werden die Himmel mit dem Thron zur Erde hin geöffnet. So wird der Thron in den Himmeln eins mit der Erde, weil er auf die Erde übertragen wird. Diese Verbindung von Demut und himmlischer Autorität kehrt mehrfach wieder. In den Auseinandersetzungen mit Korach und seinen Anhängern lesen wir, dass Mose, als er die Herausforderung hört, auf sein Angesicht fällt, und später rufen Mose und Aaron: Gott, du Gott des Lebensgastes allen Fleisches. Ein einziger Mann sündigt, und du willst der ganzen Gemeinde zürnen. Einige Kapitel weiter, als das Volk über Wasser und Versorgung klagt, gingen Mose und Aaron von der Versammlung fort zum Eingang des Zeltes der Begegnung und fielen auf ihr Angesicht nieder, und die Herrlichkeit des Herrn erschien ihnen. Immer wieder dieselbe Bewegung, Menschen, die sich nicht erheben, sondern niederfallen. Menschen, die das Recht, selbst zu regieren, aus der Hand geben, damit Gottes Thron in der konkreten Geschichte Raum gewinnt. Durch solche Haltungen wird der Thron, der in den Himmeln steht, gleichsam in die Mitte des Volkes übertragen. Nicht, weil diese Menschen sich selbst Autorität aneignen, sondern weil sie als Erste unter der Autorität Gottes stehen. Dieses Prinzip gilt auch für das Gemeindeleben heute. Wo Christen bereit sind, sich innerlich unter den Thron zu stellen, ohne sich selbst zum Maßstab zu machen, verändert sich die geistliche Landschaft in Familien, Gemeinschaften und Städten. Oft ist es unscheinbar, eine Schwester, die in einem Konflikt nicht zurückschlägt, obwohl sie es könnte, ein Bruder, der auf ein vermeintliches Recht verzichtet, um der Einheit willen, eine Ältestenschaft, die bei schwierigen Entscheidungen nicht zuerst taktische Überlegungen anstellt, sondern unter der fragenden Stille vor Gott verweilt. Solche Haltungen haben Gewicht. In ihrer Nähe wird Oberflächlichkeit anstrengend und leichtfertige Worte verlieren ihre Wirkung. Nicht menschliche Strenge ist am Werk, sondern die Ausstrahlung eines Throns, der über einem klaren Himmel steht. Die Schrift gibt uns für diese Verbindung von Himmel und Erde ein eindrückliches Bild. Als die Ältesten Israels nahe an Gott herantreten, heißt es, und sie sahen den Gott Israels. Und unter seinen Füßen war es wie Arbeit in Saphirplatten und wie der Himmel selbst an Klarheit. Unter den Füßen Gottes, dort, wo seine Schritte die Erde berühren, schimmert etwas von der Farbe und Klarheit des Himmels. Wenn der Thron Gottes durch ein gehorsames Volk Raum gewinnt, geschieht etwas Ähnliches, die Erde bleibt Erde, mit Wüste, Murren und Begrenzung, aber an konkreten Orten leuchtet etwas auf von einer anderen Ordnung, einer anderen Reinheit, einer anderen Transparenz. So wird der ewige Plan Gottes nicht abstrakt erfüllt, sondern mitten im gelebten Alltag, sein Wille gewinnt Gestalt in Menschen, die nicht groß erscheinen müssen, sondern zufrieden sind, dass der Himmel über ihnen klar ist und der Thron über diesem Himmel regiert. Da fielen Mose und Aaron auf ihr Angesicht vor der ganzen Versammlung der Gemeinde der Söhne Israel. Als Mose das hörte, fiel er auf sein Angesicht. Wenn sichtbar wird, dass Gott seinen Thron durch Menschen auf die Erde hin zur Geltung bringt, bekommt auch das unscheinbare tägliche Treubleiben ein neues Gewicht. Ein Weg der Demut vor Gott, der Verzicht auf das eigene Recht, das stille Ausharren unter seinem Blick, all das ist nicht nur persönliche Frömmigkeit, sondern Teil eines größeren Geschehens, in dem Himmel und Erde einander berühren. So wächst die stille Freude, dass selbst die verborgensten Entscheidungen unter einem klaren Himmel Anteil daran haben, dass Gottes guter Wille in dieser Welt Gestalt gewinnt. Herr Jesus, führe uns im Licht deines Wortes und schenke uns Gnade, die gezeigte Wahrheit nicht nur zu verstehen, sondern im Alltag aus deinem Leben zu erfahren. Bewahre uns in deiner Gegenwart, damit unser Denken, Reden und Dienen von dir geprägt wird und dein Name in der Gemeinde verherrlicht wird. Amen.